Wo kam eigentlich die Farbe her, die Hokusai für seine berühmte Welle benutzt hat? Und wie kam Turner an seine Aquarellfarben? Nach dieser Podcast-Folge, in der ich mit David Krämer über historische Pigmente spreche, kannst du diese Fragen ansatzweise beantworten. Los geht's! Herzlich willkommen zum Aquarellmal-Podcast, dem einzigen deutschsprachigen Podcast zu Aquarellfarben und der Aquarellmalerei. Mein Name ist Antje Gelind und ich liebe die Natur über alles. In meinen Kursen und Aquarellen geht es deswegen immer um die Kombination von Naturliebe und Aquarelltechniken. In diesem Podcast gibt es einen Wechsel zwischen Folgen zu den Pigmenten in Aquarellfarben. Es gibt Folgen mit Podcast-Spaziergängen und ich lade ab und zu interessante Gäste zum Podcast ein. Viel Spaß bei dieser Folge! Herzlich willkommen zu Folge 122 im Aquarellmal-Podcast. Ich freue mich ganz diebisch, dass du hier bist und reibe mir jetzt gerade die Hände, weil ich so ein schönes Gespräch für dich heute in dieser Folge habe. Ich möchte mich an dieser Stelle bei den Unterstützern und Unterstützerinnen auf Patreon ganz besonders bedanken. Ganz wunderbar, dass ihr dem Podcast eure Liebe gebt jeden Monat. Und ihr kriegt den ungekürzten Mitschnitt von diesem Interview als Dankeschön für eure Unterstützung. Und ich freue mich einfach, dass ihr da seid. Und wenn du auch den Podcast auf Patreon unterstützen möchtest mit dem Preis von ungefähr einer Tasse Kaffee im Monat, dann tu das gern. Der Link ist in den Shownotes. So, und von jetzt an geht es aber nur noch um historische Pigmente und Krämerpigmente. Und ich habe mich so gefreut, mit David Krämer zu sprechen. Krämerpigmente ist der weltweit führende Hersteller von historischen Pigmenten. Seit 1977 beliefert Krämerpigmente weltweit Kunden mit Produkten für die Denkmalpflege, die Restaurierung und auch für die anspruchsvolle Malerei. Das familiengeführte mittelständische Unternehmen hat sich auf die Herstellung und den Vertrieb seltener Pigmente mit historischen Rohstoffen und Herstellungsweisen spezialisiert. Durch die Entwicklung von Spezialprodukten bedient Krämerpigmente weitere Nischenmärkte in diesem Bereich. Einer dieser Nischenmärkte ist zum Beispiel der Instrumentenbau. Zu David Krämer, meinem geschätzten Gesprächspartner, den du gleich kennenlernen wirst. David Krämer ist gemeinsam mit seinem Vater Georg Krämer Geschäftsführer von Krämerpigmente. Als Jugendlicher hatte er ganz anderes im Sinn und wollte eigentlich nur weg aus dem Allgäu, wo die wunderbare Farbmühle von Krämerpigmente zu Hause ist, in Eichstätten. Und zwar absolvierte er seinen Zivildienst dann erst einmal in Mecklenburg-Vorpommern in Stralsund und ist dann in die große, schöne Stadt nach Berlin. Damals war Berlin noch arm, aber sexy gegangen und hat Fotografie studiert. 2008 ist er dann jedoch mit seiner Familie nach Eichstätten zurückgekehrt und arbeitet seitdem an der Seite von seinem Vater im Familienbetrieb. Guten Morgen, Herr Krämer. Schön, Sie zu sehen.
Guten Morgen.
Und vielen Dank, dass Sie in den Aquarellmal-Podcast kommen, um uns historische Pigmente vorzustellen. Das ist ganz besonders schön.
Ja, das freut mich auch.
Sie sind ja mit Ihrem Vater zusammen, Georg Krämer, Geschäftsführer von Krämer Pigmente. Könnten Sie Ihr Unternehmen vorstellen und was Sie machen?
Mein Vater hat das Unternehmen gegründet 1977, eher durch einen Zufall eigentlich. Da kam ein Restaurator auf ihn zu, der ein historisches Kobaltblau wieder gesucht hat, was es auf dem Markt nicht mehr gab. Die ganzen historischen Pigmente waren Mitte der 70er Jahre quasi weggefegt vom Markt, vom Pigmentmarkt. Und es gab nur noch die synthetischen, die modernen Pendants eigentlich zu den historischen. Und die Restauratoren mussten eine Retusche machen und haben verschiedene Kobaltblaus, die es auf dem Markt gab, versucht und haben festgestellt, das passt nicht, das stimmt einfach nicht. Es sieht zwar gleich aus, das Pigment, Aber wenn das dann trocknet oder die Dämmerung einbricht, dann sieht man überall die kleinen Punkte, wo retuschiert worden ist. Und die haben sich gefragt, woran liegt das? Und mein Vater ist Chemiker und da kam der Restaurator eben auf ihn zu und hat gesagt, du, wie sieht das aus? Was meinst du, wie haben die das früher gemacht? Wie haben die das vor 300 Jahren so hingekriegt und was machen wir heute falsch? Und das fand mein Vater beeindruckend, obwohl er gar nichts mit Farben zu tun hatte eigentlich. Und hat sich da eingelesen, einstudiert, wie man historische Pigmente herstellt, was das eigentlich ist. Und nach unzähligen Versuchen in seinem Keller, also so eine Garagen- oder Kellerfirma eigentlich auch, hat er das hinbekommen.
Das Kobaltblau, das David Cremer hier erwähnt, ist Smalte. Das ist das älteste bekannte Kobaltpigment und es ist farblich nicht ganz so brillant wie das Kobaltblau, das wir heute kennen. Smalte tauchte offensichtlich erstmals in der Mitte des 16. Jahrhunderts auf und spielte eine nicht unwesentliche Rolle in der Malerei des Barock, vor allem wenn es um die Darstellung von Luft ging. Bei diesem Pigment handelt es sich im Prinzip um ein intensiv gefärbtes blaues Kobaltglas. Je feiner es zermahlen wird, umso blasser fällt der Farbton aus. Das ist übrigens bei ganz vielen Pigmenten der Fall. Da findet der Farbhersteller dann nur durch Trial and Error heraus, welcher Malgrad der richtige für das gewünschte Farbergebnis ist.
Und der Restaurator war so begeistert, dass er den anderen Restauratoren erzählt hat, hör mal zu, da gibt es so einen Typ, der macht wieder die echten Pigmente, die historischen Pigmente. Und so produzieren wir heute über 300 historische Pigmente und haben im Sortiment, man sieht es hinter mir, über 1500 Pigmente. Und so, wir sind spezialisiert auf Rohstoffe. Also ich sage auch oft, wir sind ein Rohstoffhandel oder ein Rohstoffproduzent und gar nicht so fokussiert auf die Fertigfarben, wie Aquarellfarben das sind. Die meisten AquarellmalerInnen, die möchten ja einfach ihr Kästchen nehmen und ihren Pinsel und Wasser tunken und losmalen. Und da gab es dann auch immer mehr Nachfragen, die modernen Aquarellfarben, ja, die sehen anders aus als die vor 400 Jahren. Wie haben die das damals denn gemacht? Und so hat mein Vater dann auch irgendwann angefangen, in ganz, ganz kleiner Auflage Aquarellfarben herzustellen, in traditioneller Herstellungsweise. Und das ist gewachsen, das Sortiment über die letzten 20, 25 Jahre. Ich weiß es nicht ganz genau. Ich glaube, wir haben über 10, 15 verschiedene Aquarellfarbkästen mit sowohl modernen wie aber auch eben historisch traditionellen Pigmenten.
Das Angebot an Aquarellkästen und überhaupt an Aquarellfarben für uns AquarellmalerInnen bei Crema Pigmente ist sehr verlockend. Der Shop bei Crema Pigmente direkt vor Ort in Eichstätten oder auch in München ist so einer, da möchtest du eigentlich nicht reingehen, wenn du dein Geld beisammen halten möchtest. Es gibt insgesamt 19 Kästen, die Crema Pigmente zusammengestellt hat für uns. Und davon gibt es einige, die nur für die Buchmalerei sind. Also da sind viele historische Pigmente drin enthalten. Ich blätter hier gerade so durch den Katalog, während ich dir das erzähle. Es gibt einen Kasten mit Tagesleuchtfarben. Es gibt auch die Effektpigmente, zum Beispiel Perlglanzpigmente in einem Kasten. Es gibt den großen Aquarellkasten von Crema, in dem tatsächlich 48 Aquarellfarben enthalten sind. Es gibt aber auch den kleinen Kasten mit den Primärfarben, wo nur 8 Farben enthalten sind. Und ich habe das erste Mal von Crema Pigmente gehört im Zusammenhang mit dem roten Aquarellkasten. Da sind 14 verschiedene rote Farbtöne enthalten. Und da kenne ich einige Kolleginnen, die das sehr schätzen, mit diesen Farben zu malen und die ohne diesen Kasten gar nicht mehr leben können. Und ich finde jetzt auch interessant, das Pendant dazu im Blauspektrum, ein Kasten mit 14 Aquarellfarben, unter anderem auch mit Yin Min Blue. Also das ist dieses besondere Blau, was vor einigen Jahren eingeschlagen ist in der Aquarellszene, aber auch eben mit historischen Blautönen wie dem Pariser Blau und ja, Lapislazuli. Ja, danke für die Einleitung. Da gibt es jetzt ungefähr 6.000 oder 10.000 Punkte, wo ich einhaken möchte. Interessant finde ich zuerst mal, dass die historischen Pigmente, die Restauratoren benötigen, nicht mehr verfügbar waren. Was ist denn da der historische Grund gewesen, warum die nicht mehr verfügbar waren?
Nee, man das ist relativ logisch eigentlich. Ja? Wir Menschen versuchen immer alles so einfach wie möglich zu bekommen, zu verarbeiten, zu leben letztlich auch. Man könnte das vergleichen vielleicht heute mit der KI. Ist so ein neuer, ist ja ein neues Zeitalter, könnte man auch das so benennen. Und mit den Farben ist das einfach so, wenn man sich vorstellt, in der Natur gibt es verschiedene Metalle oder Salze oder Stoffe, die durch Einwirkung von Hitze, von Sauerstoff, von Wasser unterschiedlich reagieren und Farben produzieren können.
Nach dem Ursprung der Rohstoffe können Pigmente unterschieden werden in Doppelpunkt Gesteine, wozu Mineralien, Steinsalze und verschiedenste Oxide zählen, farbige Erden, Pflanzenfarbstoffe und tierische Farbstoffe. Also Mineralpigmente können zum Beispiel aus Halbedelsteinen wie dem Türkis oder auch aus Lapislazuli hergestellt werden. Farbige Erden werden häufig als Ocker bezeichnet und decken ein riesiges Farbspektrum ab, von weiß über gelb, rot, grün bis braun. Pflanzenfarbstoffe gibt es ebenfalls in jeder nur erdenklichen Farbe, von Tagetesgelb bis Kornblumenblau und Indigo. Und es gibt dann auch die tierischen Farbstoffe.
In Italien ist das Wetter vielleicht so und in Deutschland ist es so. Dieselben mineralischen Stoffe sind verfügbar und reagieren unterschiedlich. Am Ende heißt das aber beides Ocker. Und man hat einen gelben Ocker. Und in Italien wächst er so, da ist er vielleicht flach und bei uns in Deutschland ist er vielleicht eher quadratisch. Die Struktur des Teilchens. Und dann hat man Ockergruben und man nimmt sich eine große Schaufel raus und man hat ganz viel Pigment zur Verfügung und verarbeitet das. Und wenn das dann alle ist, wenn das aufgebraucht ist, dann geht man wieder in die Grube, egal ob in Italien oder in Deutschland, holt sich eine neue Schaufel da raus und sagt eigentlich, es ist genau derselbe Ocker. Ne? Terra di Siena oder Grubenocker oder ein Amberger Gelb, wie auch immer sie alle heißen, sind das natürliche Erdfarben. Und exakt gleich wird die eine Schaufel mit der anderen Schaufel nie sein. Und ja, wir suchen immer nach was stetigen, gleichbleibenden, auch bei den Farben. Und da hat die Industrie irgendwann rausgefunden, ah, das ist ein Eisenoxid, wenn man es ins Detail geht. Das können wir auch synthetisch nachbauen. Und dann hat man gesagt, also die synthetischen Teilchen, die sind immer gleich. Ja, die sind immer flach oder sind quadratisch, haben immer die gleiche Couleur. Und dann mache ich mir einmal ein Rezept und dann funktioniert meine Farbe. Und klar, durch die Industrialisierung braucht man mehr und mehr und mehr und mehr. Sollte ja auch günstiger sein. Es war auch viel Farbstärke, was aus der Industrie kam, als aus der Natur. Und so sind die natürlichen Farben verschwunden. Das kann man auf den Ocker übersetzen, das kann man auf den Zinnober übersetzen oder Lapislazuli, das ist natürlich Ultramarinblau. Spielt alles keine Rolle. Die sind verschwunden. Der Herstellungsprozess war so aufwendig, der war so chaotisch naturgegeben, dass in der Industrie die Menschen damit nicht arbeiten konnten oder auch nicht mehr wollten. Ja, und dann sind die einfach in Vergessenheit geraten. weil die Malermeister gesagt haben, ha, hier habe ich meine Tonne Ultramarinblau, das funktioniert super, da muss ich nicht lange überlegen. Wunderbar. Und wer wollte dann ein Lapis? Der war sehr viel teurer, es war sehr viel aufwendiger zu produzieren, es war sehr viel ungleichmäßiger. Ja, und die Restauratoren oder auch die bildenden Künstler, die Maler, die sich überlegt haben, das Chaos aus der Natur, also die ungleichmäßige Form der Teilchen, reflektiert zum Beispiel ganz anders das Licht als die modernen, weshalb die alten historischen Gemälde auch, ja, manche sagen, die sind sehr viel leuchtender, sie haben eine viel größere Bildtiefe als die neuen, wo sich die einzelnen Teilchen immer exakt gleich nebeneinander ausrichten und das Licht ja stumpf erscheint.
Also für die Industrie ein großer Vorteil, die synthetischen Pigmente, aber für Restauratoren dann ein ganz großer Nachteil, weil sie ja ihre Arbeit dann gar nicht so richtig verrichten konnten, also nicht die Qualität erreichen konnten. War es dann schwierig für ihren Vater damals in den 70ern, das alles herauszufinden, wie die Farben historisch hergestellt wurden?
Ja, also das
Oder
sind.
liegt das Wissen einfach so in Büchern in den Universitätsbibliotheken rum?
Das Wissen ist seit Jahrtausend verfügbar und liegt eigentlich nur irgendwo und wartet darauf, abgerufen zu werden, wie das bei vielen historisch gewachsenen Prozessen ja so ist. Es ist sehr mühsam. Historische Pigmente herzustellen, mit natürlichen Rohstoffen zu arbeiten, eben aus den genannten Gründen, dass die verschiedenen Fundorte, die Gleichmäßigkeit, die der Teilchen ist nicht gegeben. Und so muss man sich quasi jeden Stein in die Hand nehmen, man muss ihn sich anschauen, man muss sich überlegen, wie sieht der innen aus? Ja, es sieht nicht immer gleich aus, wie er außen ist. Er ist ja nicht gleich innen. Und ja, so stößt man doch täglich eigentlich nach wie vor ja, auf unzählige Unwägbarkeiten, die man dann so leisten muss. Und ja, das macht aber die Arbeit eigentlich auch sehr spannend, muss ich jetzt persönlich sagen.
Ja, ich habe ja im Vorfeld auch ein bisschen recherchiert zu Ihrer Arbeit und zu Crema Pigmente und habe den Eindruck gewonnen, dass es da auch Zusatzmittel gibt, Dinge, die jetzt nicht direkt zu Pigmenten, sondern eher zur Verarbeitung von Farben gehören, die Sie dann zum Teil auch versuchen wieder zu beschaffen. Sie sind wohl seit Jahren auf der Suche nach einer Haifischhaut für einen bestimmten Schleifprozess, wenn ich das richtig gelesen habe.
Genau, also wir leben eigentlich auch davon, dass verschiedenste Handwerker, ja, ich nenne sie jetzt einfach mal Handwerker, also ob es Maler oder Restauratoren oder tatsächlich Handwerker sind. Die Frage zu der Haihaut kam von einem Geigenbauer zum Beispiel, die herausgefunden haben, oder das ist auch historisch in Büchern belegt war, dass die das Holz mit einer Haihaut geschliffen haben, poliert haben. Und das war sehr schwierig, Haihaut heute zu finden. Erstmal, was ist das für ein Hai? Dann wo wird der noch gefangen? Also wo wird der verarbeitet? Das habe ich dann irgendwann rausgekriegt. War da auch in Kontakt mit verschiedenen Fischern und die haben alle gesagt, ja, super, wir machen das. Aber man hat nie wieder was gehört von denen. Und wenn man die angerufen hat, dann haben sie gesagt, ah nee, das hat nicht funktioniert, die Haut abzuziehen oder zu trocknen, die schimmelt dann oder wird aufgefressen und so weiter. Und in einem Radiointerview Deutschlandfunk war das, glaube ich, vor ein paar Jahren, hatte ich das auch als Beispiel einfach von dem, was wir machen, erzählt. Und daraufhin habe ich dann Rückmeldungen bekommen von verschiedenen Menschen, die das auch schon mal gehört hatten und mir Tipps gegeben haben. Wo wurde das industriell tatsächlich eingesetzt und kam dann auf die richtige Fährte? Hat dann immer noch lang gedauert, weil es heute auch nicht mehr so eingesetzt wird in der Industrie, da an Restbestände zu kommen. Und jetzt haben wir irgendwie zwei Haihäute im Sortiment und verkaufen die als kleine Schnipsel für die Restauratoren, für die Geigenbauer. Und da gibt es, ich würde sagen, eine Handvoll Menschen, die das sehr, sehr schätzen, dass wir das verfügbar haben. Und der Rest sagt, ach, das ist ein Quatsch, das gibt es heute fix und fertig, Schleifpapier in Haihautstruktur in jedem Baumarkt. Ja, und so haben wir Klientel, das sehr großen Wert drauf legt, natürliche historische Produkte anzuwenden. Wenn wir jetzt bei den Aquarellfarben vielleicht auch bleiben. Wie war die Buchmalerei vor 1000 oder noch mehr Jahren? Wie haben die das gemacht? Was hatten die für ein Bindemittel zur Verfügung? Und wenn man sich überlegt, das Gummi Arabicum, ja, Arabicum kommt aus dem arabischen Raum. Gummi ist ein wasserlösliches Harz, so wird das bezeichnet. Aber wie haben die das hier in Mitteleuropa gemacht, als die noch gar keinen Zugang zu Arabien hatten? Irgendwas muss es ja auch damals schon gegeben haben, wo die sich Aquarellfarben anmischen konnten. Und irgendwann kamen die Restauratoren dann auch drauf, ah, es gibt auch bei uns wasserlösliche Gummen. Und das kennt eigentlich jeder von irgendwelchen Zwetschgenbäumen, Kirschbäumen, Pfirsichbäumen, die ganzen Steinobstbäume haben lauter solche Gallen. Wenn sie eine Verletzung hatten, Sie kennen das bestimmt auch, ja?
Na, ich habe
Diese
gerade eher an
gummiartig.
Akazien gedacht, weil ist nicht der
Ja,
Gummi
da
Arabicum
muss.
eine Akazie?
Ja, genau. Aber die Akazien, die wir hier bei uns kennen, die machen keine wasserlöslichen
Okay.
Harze, sondern nur lösemittellösliche. Und für die Aquarellmalerei braucht man eben wasserlösliche. Und da kann man eben das Harz, aber wasserlöslich, nennt man das dann Gummi, hernehmen von einem Zwetschgenbaum, von einem Kirschbaum und so weiter und sich das eigentlich genauso anmischen. Ja, dann, wir leben hier in Süddeutschland, Bodensee ist nicht weit, Kirschanbaugebiet. Schwarzwald, bin ich da rumgefahren und habe die Bauern da gefragt, ob sie mir das vielleicht absammeln können, wenn sie da sowieso durch ihre Plantage gehen. Na, keine Chance, dafür haben sie keine Zeit heute
Zu
und
arbeitsaufwendig, ja.
ich kann das selber machen und klar, habe ich dann auch gemacht und habe da auch eine Tüte voll solche Gummen abgesammelt und die sind nicht so stabil. Also die verderben sehr im Vergleich zu dem Gummi Arabicum aus dem Sudan oder aus dem Niger. Sind die Gummen bei uns sehr viel schimmelempfindlicher. Die sind auch nicht so rein, die sind nicht so hell, die sind sehr viel dunkler. Und wir hatten das mal ein halbes Jahr, glaube ich, im Sortiment dann auch, aber das machte keinen Sinn, das standardmäßig anzubieten, weil das einfach verdorben ist. Mit der Luftfeuchtigkeit, wie es bei uns ist, mit der Umgebung, funktioniert das nicht. Und die Restauratoren, die wissen das teilweise. Es gibt auch ein paar Künstler, die sammeln das und machen ihre eigene Farbe daraus. Da funktioniert das in Kleinstmengen, wenn die das frisch vom Baum holen.
Ja, genau.
Aber für uns jetzt als Rohstofflieferant macht das keinen Sinn. Aber das sind genau solche Geschichten, die doch sehr spannend sind, weil man sich das gar nicht eigentlich überlegt oft, wie haben die das früher gemacht?
Also die haben wirklich frisch gesammelt, frisch Farbe angerührt und verbraucht. Und wenn das verbraucht war, haben sie wieder neu gesammelt.
Genau. Also sich Aquarellfarbe herzustellen ist eigentlich was sehr Einfaches. Ja, man nimmt ein wasserlösliches Gummi, löst sich das im Wasser auf, gibt noch ein Konservierungsmittel dazu. Wenn man das natürlich macht, dann kann das Honig sein. Und mischt sich da seine Flüssigkeit an, sein Bindemittel. Ja, und was braucht man noch dazu? Dann braucht man noch irgendwas, was Farbe gibt. Dann nimmt man sich ein Pigment seiner Wahl und reibt sich das zu einer flüssigen Aquarellfarbe an. So, wenn die jetzt trocknet, irgendwo auf einer Steinplatte oder auf einer Fliese oder auf einem Glas oder auch im Mörser, ja, dann kann ich die wieder anlösen. So, die ist eigentlich dann auch stabil. Und so machen das viele Künstler, Restauratoren, die sagen, sie erzielen da andere Ergebnisse. Klar, durch den Bindemittelanteil und auch den Pigmentanteil kann man sich einzigartige Farben herstellen für seine eigenen Bedürfnisse auch.
Im Buchdruck war ja Lichtechtheit dann, oder in der Buchmalerei war Lichtechtheit ja gar kein Erfordernis an die Farbe, ne? Das ist etwas, was heute immer sehr vordergründig bei Aquarellfarben erwähnt wird, dass die halt auch haltbar und lichtecht sein sollen. Wie ist es dann mit den historischen Pigmenten? Sind die alle flüchtig?
Also die Lichtechtheit ist für alle Menschen wichtig, die Kunst bewahren möchten, die Kunstwerk schützen möchten. Und die Lichtechtheit bei historischen Pigmenten, zum Beispiel den mineralischen Pigmenten, den ganzen Erden, den Steinen, ist das kein Problem. Die sind alle sehr, sehr lichtecht, seit Jahrtausenden unverändert. Quasi liegen die da in der Erde oder auf der Erde, auf dem Licht ausgesetzt und verändern sich eigentlich kaum. Lichtunecht sind hauptsächlich Pigmente aus dem organischen Bereich, also die pflanzlichen und tierischen Pigmente. Wenn man sich überlegt, das Krapprot, also der Krapplack, der natürliche, kommt aus einer Wurzel, der hat einen Farbstoff, das ist das Alizarin, der wird extrahiert, dann wird er auf ein transparentes Trägerteilchen aufgebracht, das Pigment verlackt, daher kommt der Begriff. Und dann kann dann zu Farbe verarbeitet werden. Und die organischen Ursprünge sind alle nicht so farbstabil, bis auf den Indigo, dem Blau, dem natürlichen. Ist auch eine Pflanzenfarbe, kommt ja aus Indien, wie der Name ja auch schon sagt. Hier in Europa gab es früher den White, den europäischen Indigo, der aber sehr viel farbschwächer war als der indische.
Färberwhite wurde lange Zeit auch in deutschen Regionen, zum Beispiel in Thüringen, erfolgreich und in großem Umfang angebaut. Im White findet sich kein blauer Farbstoff, sondern nur gelbe Vorstufen des blauen Indigos mit den Namen Isatan und Indikan. Aus diesen Vorstufen stellte man in einem komplizierten und langwierigen Prozess das schöne Indigoblau her. Und wenn du die Folge zu Indigo gehört hast, dann kommt dir das jetzt ein bisschen bekannt vor. Also die Bauern zerquetschen die Blätter erstmal in speziellen Weidmühlen zu einem Brei, damit Isatan und Indikan austreten können. Diesen Brei schüttete man dann auf Haufen und unterzog ihn einer zweiwöchigen Fermentation. Die so vergorene Masse formten die Bauern zu großen Kugeln und trockneten sie. So konnte man sie dann auch gut weiterreichen oder transportieren. Und die Weidkugeln haben die Färber dann selbst weiterverarbeitet. Dafür, für die erneute Gärung, füllten sie die Weidkugeln in Farbbehälter, die nannte man Küpen. Und der Prozess der Farberzeugung ist auch der Prozess der Verkübung. Und da übergoss man sie mit abgestandenen Urin und erwärmte das Ganze. So habe ich das auch bei Indigo erzählt, sehr zum Missfallen einiger HörerInnen. No doubt. Nach einigen Tagen jedenfalls bekam die Küpe dann eine gelblich-grüne Farbe und auch einen äußerst unangenehmen Geruch. Also alles andere hätte mich jetzt auch total gewundert. In diese stinkende Brühe legte man dann Wolle oder Lein für einige Stunden ein. Also immer noch gelblich-grün, ja. Und die Textilien waren dann auch gelb. Aber in dem Moment, wo sie aus dem Farbsud herauskommen und an die Luft kommen, wo die Oxidation einsetzt, werden sie schlagartig blau. Und das ist das eigentliche blaue Wunder. Vergiss die Brücke in Dresden, das ist das blaue Wunder. Sie wollten gerade was zu den tierischen Ursprüngen von Pigmenten sagen. Da fällt mir gerade nur die Schildlaus ein. Oder die Purpurschnecke, diese Sachen.
Purpurschnecke, Schildlaus, die Cochenillaus. Die Cochenillaus zum Beispiel ist auch absolut nicht lichtecht. Oder was heißt absolut nicht lichtecht? Sie verblasst einfach irgendwann oder verfärbt sich bräunlich. Dann gibt es noch die Kermeslaus, das ist auch ein roter Farbstoff enthält, der. Sie haben jetzt gerade die Purpurschnecke angesprochen. Die Purpurschnecke ist ein bisschen anders. Die Purpurschnecke hat auch eine Indigo-Verbindung in ihrem Farbstoff, was die Farbe sehr stabil macht im Vergleich zu der Cochenillaus zum Beispiel. Aber es ist unglaublich teuer und aufwendig, weshalb das heute eigentlich nicht mehr eingesetzt wird in der Malerei, im Handwerk, sondern nur noch für irgendwelche Proben, Referenzproben in Museen oder in Forschungseinrichtungen angewandt wird.
Ja, ich durfte bei Ihnen in dem Aquarellworkshop, wo wir selbst Farben hergestellt haben, auch eine Farbprobe von der Farbe, die direkt aus der Purpurschnecke kommt, sehen. Und die ist ja überhaupt nicht purpur. Das fand ich überraschend. Es war so ein ganz stumpfes Violett, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das ist ein ganz interessantes Feld, weil es ja häufig auch, weil aus dem Rohstoff, den Sie dann beziehen, ja durch verschiedene Prozesse eine Farbe gewonnen wird, die also ein anderes Chroma hat, oder? Also es ist ja nicht immer so, dass der Rohstoff da liegt und dann sieht man, ah, der ist ja dunkelblau. Ah, dann ist es Indigo. So ist es ja nicht in jedem Fall.
Genau, also bei den organischen Farben ist also bei dem, hauptsächlich bei dem Kaplak, der Kaplak, wenn wir uns das vorstellen, Alizarin, Alizarin, Crimson Dark heißen die oder Light, Alizarin Rot, wenn wir uns das vorstellen, dann sind das meist zwei Farbtöne, hell und dunkelrot. Wenn man jetzt aber in die Historie geht und von der Kapwurzel ausgeht, kann man auch einen sehr roten oder auch ein sehr helles Rot erzeugen und leuchtendes, aber eben auch noch viel, viel mehr andere Töne. Das geht bei der Krabwurzel von hell-dunkelrot bis hin zu dunkelviolett, dunkelbraun durch den pH-Wert, durch Zugabe von verschiedenen Metallsalzen, die da bei der Produktion eingesetzt werden. Und so muss man sich das ein bisschen vorstellen, wie in der Küche eigentlich. Gebe ich ein bisschen mehr Salz dazu oder nehme ich ein bisschen ein anderes Mehl, eine andere Körnung? Ist das am Ende immer noch der Kuchen, aber der schmeckt leicht unterschiedlich und hat eine unterschiedliche Backzeit vielleicht und ja, sehr flexibel.
Ja, Sie sagten ja eingangs, dass die Aquarellmalerei und die Aquarellmaler gar nicht so Ihre Zielgruppe sind. Sie sind der Weltführer in der Herstellung von Pigmenten für Restauratoren und auch für Geigenbauer, die hatten Sie auch schon erwähnt, sind Sie wichtig, oder? Können Sie das erklären, wie?
Wir sind auch wichtig für die Aquarellmaler heute, die, wie auch die Restauratoren oder die Geigenbauer oder die traditionellen Maler, auf der Suche sind nach historischen Pigmenten, nach historischen Farben, die sich im Vergleich zu den modernen synthetischen Farben ganz anders verhalten in der wie sie granulieren, wie sie transparent sind oder opak sind, unterscheiden sie sich doch sehr. Die Herstellung von den traditionellen Aquarellfarben ist relativ aufwendig, das hatte ich eingangs schon mal erzählt, weil die Teilchen nicht immer gleich sind, die Farbe auch unterschiedlich. Und da fängt das auch schon an, dass es dann Probleme gibt. Wir können das oder wir versuchen das zu übersetzen an unsere Kunden, Ihnen das zu erklären, aber es bedarf sehr viel Beratung, sehr viel Verständnis auch von unseren Kunden, die mit unseren Farben malen, weil wir das nicht garantieren können. Wir können nicht natürliche Farben anbieten und ihnen dann garantieren, dass das in 2 Jahren, wenn ihr Näpfchen leer ist oder vielleicht sogar schon in 2 Monaten, exakt dieselbe Couleur hat. Das könnten wir eventuell durch Beimischung von verschiedenen anderen Pigmenten wiederum erreichen. Aber das ist ja gar nicht unser Einsatz, also unser Hintergrundgedanke dabei. Nein, wir sagen, das ist das pure Material, das pure Pigment mit dem puren Bindemittel, so wie das ist. Und ja, der eine sagt, das finde ich super, das finde ich spannend, das lebt ganz anders, die Farbe. Und der andere sagt, ja, ist aber halt blöd, wenn ich hier jetzt nochmal irgendwie was nachmalen möchte oder nochmal dasselbe Bild malen möchte und das hat dann unterschiedliche Farbe. Genau, aber ja, so ist das ja mit ganz, ganz vielen Dingen.
Ja, Sie sagten ja auch, dass die historischen Aquarellfarben eine ganz andere Strahlkraft haben und dass man das gut wahrnehmen kann und dass man das dann auch schätzt. Aber zum Herstellungsprozess wollte ich Sie noch etwas fragen. Es gibt ja verschiedene Herstellungsverfahren für historische Pigmente, die mir und Leuten wie mir eigentlich gänzlich unbekannt sind. Sie hatten jetzt von der Krabbwurzel gesprochen, die wird ja zerkleinert und ausgekocht, ne? Gibt es da noch andere interessante Herstellungsverfahren, die Sie kurz anreißen können?
Naja, also alle Rohstoffe aus der Natur, sage ich jetzt mal, sind sehr spannend. Ja, man hat eine Krabbwurzel oder man hat ein Lapislazuli, das ist ein Mineral, oder man hat eine Erde oder man hat ja, ein Kohlenstoffschwarz, was man produzieren möchte. Und da liegt das erstmal schon daran, woher kommt der Rohstoff, wo wurde der abgebaut, wo wurde der angebaut, jetzt mal bei der Krabbwurzel vielleicht auch bleiben. In die Krabbwurzel sagt man, sollte unbedingt 4 Jahre stehen, bevor man sie erntet. 10 sind eigentlich noch besser, aber so lange kann eigentlich kaum jemand warten. Und dann ist das einfach Natur gegeben. Wie waren die 4 Jahre? Hat es viel geregnet? War es sehr heiß? Wie waren die klimatischen Bedingungen? Wie waren die Nährstoffe im Boden? Lauter solche Faktoren spielen dann eine Rolle, wie viel Allicerin in der Wurzel gesammelt wird. Von außen ist das eine Krabbwurzel. Und dann bekomme ich die Krabbwurzel und dann wird die klein gemahlen, aufgekocht. Und der Herstellungsprozess ist immer derselbe, aber am Ende kommen verschiedene Farbtöne raus. Und so ist das bei den Mineralischen eigentlich auch. Man hat einen blauen Stein, den Lapislazuli, und man weiß, es gibt noch einen Kalzit oder einen Pyrit dabei, in dem man da nicht drin haben möchte, weil der verfälscht das Blau. Und von außen sieht der Stein total schön blau aus, man zerkleinert den und es kommt ein graues Pulver raus. Und wie bekommt man jetzt die Hellen, also das Kalzit, das Weiß oder das Pyrit, Katzengold auch umgangssprachlich genannt, grau, wenn man das klein malt, aus dem Blau wieder raus. Das sind lauter spannende Herstellungsprozesse, ja. Wo man auch, ja, man ist ja jedes Mal, wenn man das produziert, weiß man nicht ganz genau, wie funktioniert das jetzt, wie viel von der reinen Farbe enthält eigentlich der Ausgangsstoff.
Gibt es eine Möglichkeit, das dann noch zu trennen, sodass Sie dann ein reineres Blau erhalten?
Genau, also beim Lapislazuli wird der Stein zerkleinert. Das kann man davor kaum eigentlich trennen. Man schaut natürlich schon, dass man sehr reines Material, Ausgangsmaterial bekommt und malt den Stein dann klein. Dann bekommt man ein graues, langweiliges Pulver eigentlich. Und das Pulver wird dann in kleinen Leinsäckchen mit einer Öl-Harz-Mischung in Wasser geknetet und beim ersten Kneten kommen die blauen Teilchen raus und so geht man dann von Eimer zu Eimer zu Eimer zu Eimer, hat dann irgendwie 100 verschiedene Eimer im Raum stehen und verschiedene blaue Nuancen. Je länger man knetet das Säckchen, desto grauer wird die Farbe, die da rauskommt. Und so wird dann gesammelt von verschiedenen Säckchen, verschiedenen Blaus. Und am Ende hat man dann vielleicht 20 Eimer, die sehr blau sind, dann weniger blau. Und so gibt es verschiedene Nuancen oft auch bei den natürlich mineralischen Pigmenten.
Das ist ja ein ganz schön händischer Herstellungsprozess. Also Sie haben wirklich Menschen, die dort an den Eimern stehen und kneten.
Ja, weil man könnte das vielleicht auch automatisieren, aber das menschliche Auge ist nach wie vor, kann die verschiedenen Farbnuancen sehr gut erkennen und weiß relativ genau, was passt zusammen. Wie soll das aussehen? Wie soll das funktionieren? Und wenn ich mir vorstelle, da einen Roboter hinzustellen, dem kann ich das vielleicht auch beibringen. Aber Kosten-Nutzen bei den historischen Pigmenten ist unglaublich nicht gegeben. Und da machen wir das händisch. Es ist jetzt auch kein Produkt, was wir im Kilomaßstab verkaufen. Leider. Es ist sehr teuer. Es
Ja.
wird jeher mit Gold aufgewogen, das Lapislazuli blau. Und ja, wir verkaufen das 5 grammweise.
In alle Welt aber.
In alle Welt. Genau.
Wie kam es eigentlich dazu, dass Sie eine Vertretung in New York City haben? Ist das eine Notwendigkeit, weil Sie dort auch, Sie und Ihre Produkte dort auch gebraucht werden?
Künstler kam Ende der 80er Jahre auf meinen Vater zu und hat das irgendwie mitbekommen, was er hier in Deutschland angefangen hat mit den historischen Rohstoffen für die Malerei und hat gesagt, bei uns in Amerika ist es genau dasselbe. Es fehlt uns an jeder Ecke und warum machst du nicht einen Laden in New York auf? Und dann ist mein Vater mit einem kleinen Koffer verschiedenen Pigmenten nach New York geflogen und hat sich das angeguckt. Hat sich gut mit dem Künstler verstanden, sich befreundet und hat dann gesagt, ja, macht er ein kleines Ladengeschäft in New York auf. Und seitdem haben wir dort ein Ladengeschäft in Manhattan und bedienen da eigentlich den nordamerikanischen Markt auch von dort aus. Genau. Klar, und New York ist nach wie vor immer noch sehr gefragt unter den Künstlern. Es gibt so die einen, die West Coast und die East Coast. Die einen sagen LA, die anderen sagen New York. Das variiert auch manchmal. Ja, aber es ist einfach eine wichtige Kunststadt auch.
Ich habe bei der Recherche gesehen, dass Sie sich vor einigen Jahren auch mal an einer Konferenz beteiligt haben, wo es um Farben ging. Sehen Sie sich da so ein bisschen im Auftrag oder mit der Aufgabe betraut, das Wissen über historische Pigmente weiterzugeben oder dafür zu sorgen, dass all diese Prozesse, die Sie jetzt hier beschreiben, auch bekannt bleiben? Denn das Wissen darüber ist ja auch schon mal verloren gegangen durch Kriege, Völkerwanderung und solche Sachen.
Ja, hauptsächlich durch die Industrialisierung, würde ich sagen, ist das Wissen verloren gegangen, als unwichtig beachtet worden. Und dann denkt natürlich auch niemand mehr dran. Das geht sehr schnell. Ja, ich denke, es ist sehr wichtig und ich sehe mich da schon auch in einer gewissen Rolle, das Wissen weiterzugeben, aber hauptsächlich auch das Wissen zu erhalten, verfügbar zu machen auch, weil ich denke, es ist einfach sehr schade, wenn das verloren geht. Es ist oft so, ja, wer macht das noch? Ja, also wir sind quasi ja alleine, das ist auch ganz okay, aber es ist oft schade, wenn die Menschen, oder was heißt schade? Eigentlich ist es total toll, wenn die Menschen zu uns kommen oder Fernsehbeiträge über uns sehen oder jetzt vielleicht auch solche Podcasts hören und dann merken, ah, da kommt eigentlich Farbe her. Was ist eigentlich Farbe? Weil wir stehen jeden Morgen auf, wir ziehen uns an, wir gehen einkaufen, wählen unsere Farben nach unserem persönlichen Gusto aus und machen uns oft eigentlich gar keine Gedanken darüber, warum machen wir das? Das vielleicht noch eher, aber wir fragen uns auf gar keinen Fall, woher kommt eigentlich die Farbe? Was macht das eigentlich farbig. Was ist Farbe? Woher kommt das? Und das ist eigentlich was sehr Natürliches und alle von uns haben auch schon mal irgendwo Farbe gemacht und waren fasziniert oder sind fasziniert von der Farbherstellung. Wenn man sich vorstellt, man hat irgendeine Brombeere und zermanscht die in seinen Fingern oder beschält rote Rüben, solche Sachen. Und dann sieht man das und denkt sich, wow, was ist das Schönes? Oder auch, bäh, ist das ekelhaft. So ist eigentlich jeder von uns schon in Kontakt mit Farbe gewesen, aber wo sie herkommt, wie sie traditionell produziert wird, angewendet wird, ja, da macht man sich eigentlich keinen Gedanken drüber. Und ja, dafür sind wir da und den Menschen vielleicht auch ein bisschen die Augen zu öffnen.
Ja, das ist auf jeden Fall bei mir geglückt, als ich bei Ihnen war. So eine Art von Workshop, wie ich bei Ihnen besucht habe, kann man sich da einfach immer mal auf Ihrer Webseite nach Terminen umschauen und sich dann anmelden, wenn man Interesse daran hat.
Genau, also wir machen so zwei, dreimal im Jahr Workshops, die wir ausschreiben, Aquarellfarbenherstellung, traditionell, wo man sich anmelden kann einfach. Das ist dann eine kleine Gruppe von 12 Menschen, die auch aus ganz unterschiedlichen Bereichen kommen, was oft sehr spannend ist. Der eine ist ein Handwerker, die andere ist eine Restauratorin, dann gibt es einen Maler, Design und so weiter. Aber wir bieten auch an kleine Gruppen, also Menschen, fünf, sechs Menschen, die sich zusammentun und interessiert sind, wie wird Farbe hergestellt, was ist das eigentlich? Die können sich auch individuell bei uns melden und sagen, sie hätten gerne einen Kurs, einen Tag oder 2 Tage sogar. Dann können wir das denen oft auch anbieten, ja.
Ja, wunderbar. Ja, dann hoffe ich, dass durch diese Podcast-Folge jetzt viele Menschen aufmerksam und interessiert sind und sich bei Ihnen melden. Auf jeden Fall lohnt es sich, die Webseite anzuschauen, sich den Shop anzuschauen. Und in meiner Erfahrung sind viele Produkte, die Sie für Retusche herstellen, für die Restauratoren, auch für uns AquarellmalerInnen sehr interessant. Nicht zuletzt die Pinsel. Ich bin ganz begeistert von Ihren Pinseln. Und ja, ich bin mir ganz sicher, dass viel Interessantes in dieser Folge dabei war. Vielen Dank für Ihre Zeit, Herr Krämer.
Sehr
Und
gerne.
ich wünsche Ihnen einen tollen, farbenfrohen Tag.
Das wünsche ich Ihnen auch allen. Und bis bald.
Das bringt uns jetzt ans Ende dieser Folge. Ich hoffe, sie hat dir gut gefallen. Wenn, dann guck doch mal auf Instagram unter dem Post zu dieser Folge und lass einen Kommentar da. Erzähl gerne auch anderen Leuten, dass es diese Folge gibt. Ich finde, die ist voller wunderbarer Informationen und schöner Anekdoten zu historischen Pigmenten. Und ich finde es sehr anregend, mal zu überlegen, wie wäre es denn mit historischen Aquarellfarben zu malen? Was gibt es denn da für Möglichkeiten? Wie kann ich das selbst auch mal ausprobieren? Und dann weißt du jetzt natürlich, wie du das machen kannst. Du brauchst einfach nur eine kleine Farbzusammenstellung von Crema Pigmente und dann kannst du dir ja selbst mal ein Urteil bilden, inwiefern die Farben anders oder besser leuchten oder wie dir das Malen so gefällt. Das wäre doch was, oder? Ansonsten sage ich erstmal Dankeschön, dass du dabei warst und mit deiner Zeit und deiner Achtsamkeit hier im Podcast bist. Und ich hoffe, wir hören uns ganz bald wieder. Wenn du den Podcast noch nicht abonniert hast, dann tu das gern. Dann verpasst du auch die folgenden tollen Podcast-Folgen nicht. Bis nächste Woche. Tschüss. Thank you.